Willkommen zum Finanzpodcast. In dieser Episode tauchen wir ein in das Thema Investieren in echten Werten, wie immaterielle Vermögenswerte langfristig die Renditen beeinflussen. Präsentation des Equity Leaders. Referiert von Kilian Niemark fand das Referat im Mai 2023 im Rahmen der Finanzmesse statt. Erfahren Sie, wie immaterielle Vermögenswerte einen langfristigen Einfluss auf die Renditen von Aktien haben und welche Bedeutung sie für Investitionen in echten Werten haben können.
Ja, schönen guten Tag, sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei RBC. Mein Name ist Kilian Niemark, Client Portfolio Manager im Global Equity Team. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, vielleicht kurze Vorstellung von unserem globalen Equity-Team. Wir managen über 30 Milliarden in unserer Strategie, sind also eines der weltweit größten globalen Aktienteams und das Ganze in einer hochkonzentrierten Strategie, lediglich 26 Titel. Das heißt also, wenn Sie 30 Milliarden in so einer konzentrierten Strategie managen, sind Sie in der Regel einer der größten institutionellen Anteilseigner in den Unternehmen, die wir halten. Das heißt, wir haben sehr guten Zugang zu den CEOs und Management-Teams und haben somit extrem hohen Einfluss auf diese. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema investieren in wahre Werte und wie Sie diese herausfinden. Denken Sie beispielsweise an die aktuelle Situation im Bankenmarkt in den USA, in Europa und ich glaube hier in der Schweiz war ja auch ein bisschen was los. Was macht eigentlich den Wert oder was ist eigentlich das Key-Element, wenn ich in ein Finanzunternehmen investiere? Es ist das Vertrauen, das die Kunden in die Institution haben. Das finden Sie allerdings nicht im Geschäftsbericht, in der Bilanz oder der G&V. Sie müssen selber rausgehen und schauen, welche Beziehungen die Relationship Managers mit ihren Kunden haben, wie die Sicherheit der IT-Systeme ist, wie die Governance-Situation ist. Und das beeinflusst letztendlich langfristig die Renditen. Sie finden es aber nicht in der G&V, im Geschäftsbericht oder in sonstigen Finanzstatements. Was hat das Ganze ausgelöst? Die US-Bankenkrise, wo wir gerade darüber sprechen, nun mit Sicherheit in den USA, dass wir den Höchststand der Zinsen sehr bald erreichen werden. Jerome Powell, der Chairman der Federal Reserve, hatte es angesprochen. Die Turbulenzen im US-Bankenmarkt sind wahrscheinlich äquivalent mit einem 25 bis 50 Basispunkten Hike. Das heißt, im Mai diesen Jahres werden wir wahrscheinlich den Höchststand erreichen. Und Sie sehen hier, das ist das, was der Markt einpreist. Ich würde es durchaus schon eine sehr aggressive Reduktion der Zinsen in diesem Jahr bereits nennen. Das steht allerdings zur Diskrepanz, was die Federal Reserve uns aktuell signalisiert. Sie sehen hier den legendären Dot-Plot der FOMC-Mitglieder und hier auf der rechten Seite, wenn ich da Ihre Aufmerksamkeit drauf lenken darf, auf das Jahr 2013, sehen wir, dass die Mehrheit keine Veränderung der Zinspolitik, keine Reduktion der Zinsen sieht und das ist mit Sicherheit für den Aktienmarkt eine Quelle von Volatilität in der zweiten Jahreshälfte. Und auch wenn Sie in 2024 schauen und 2025, wir haben eine sehr hohe Diskrepanz, was die Mitglieder des Federal Reserve Open Market Committee eigentlich sehen. Aber die große Frage, und somit kommen wir dann auch weiter ins Thema, was wollen wir mit dieser ganzen Debatte eigentlich erreichen? Schauen Sie, wenn Sie die Finanzmedien lesen, ist es alles immer die Fragestellung, was macht die Fed als nächstes, wo ist die Inflation, was denken die Mitglieder und wo ist Jerome Powell? Wir haben uns allerdings mal angeschaut, was eigentlich Aktienrenditen langfristig treibt. Und wir haben hier 5 verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Allerdings können Sie auch andere Unternehmen auswählen. Sie werden immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Das KGV-Multiple, was ja in unserer Industrie sehr oft referenziert wird, hat eigentlich nur eine Aussagekraft von 10-15% des Aktienkurses. Und was ist das KGV-Multiple, insbesondere das 12 Monate Vorausschauende? Es ist letztendlich eine Wette, wo die Diskontierungsrate, also wo die Zinsrate der Federal Reserve in 12 Monaten sein wird. Das heißt, diese ganze Debatte, von denen die Finanzmedien voll sind, über KGVs, über die Zinspolitik der Fed, wo die Rates am Ende des Jahres sein wird, erklärt eigentlich nur 10-15% der Aktienkurse. 80% hingegen, beziehungsweise 85%, werden von den Gewinnen und den Dividenden, also das, was die Unternehmen tatsächlich erwirtschaftet haben, getrieben. Soweit so verständlich. Aber die große Frage ist doch, was treibt Gewinne und Dividenden langfristig? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Schauen Sie sich Microsoft gegenüber Intel an, im Jahr 2001, nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Beide hatten ungefähr das gleiche KGV-Multiple. Das heißt, wenn ich sozusagen das Thema Internet- bzw. PC-Markt spielen wollte und ich ein Unternehmen auswählen wollte, hat mir das KGV dort eigentlich gar keine Differenz zwischen den beiden Unternehmen dargestellt. Der große Unterschied nun heute, 23 Jahre später, ist die Rendite von Microsoft oder die Aktien von Microsoft um 1200% gestiegen, die von Intel lediglich um 28%. Und Microsoft ist heute immer noch ungefähr auf dem gleichen KGV-Level wie im Jahr 2001. Also die Frage, und das ist, was wir challengen wollen, was sagt das KGV-Multiple eigentlich langfristig aus? Warum ist unsere Industrie so besessen von Multiplen, wenn sie eigentlich doch nur so einen kleinen Teil der Aktienkurse erklären? Gewinn und Dividenden, soweit so verständlich. Aber die Frage ist doch, was treibt diese Renditen langfristig? Und damit sind wir eigentlich beim Thema. Denn wir sagen, es sind die nicht finanziellen Faktoren, diese nicht in der Bilanz im GMV oder im Geschäftsbericht oder im Cashflow-Statement finden, die langfristige Aktienrenditen treiben. Und das ist diese Stakeholder, die Sie hier auf dem Kuchendiagramm sehen. Und was wir beobachten, ist, dass in der aktuellen Welt zu viele Verbindlichkeiten gegen diese Stakeholder eingegangen werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können gegenüber Ihren Mitarbeiter Verbindlichkeiten eingehen, indem Sie nicht adäquat bezahlen oder unsichere Arbeitsbedingungen anbieten. Gegenüber Ihren Lieferanten, indem Sie nicht fristgerecht bezahlen. Gegenüber Kunden durch eine schlechte Rückgabepolitik oder fälschliche Werbeversprechen. Gegenüber Community, indem Sie die Steuern nicht bezahlen. Und selbstverständlich gegen Umwelt- oder Aufsichtsbehörden, ganz wichtiger Punkt im Finanzbereich, wenn Sie dort Aktien auswählen beispielsweise, die Beziehung zu denen und die Befolge von Regulatorik. Aber das Paradox ist doch folgende, wenn Sie irgendeine von diesen Dingen machen, die wir gerade angesprochen haben, machen Sie Ihr Finanzkapital besser, Sie stärken es, Sie stärken Ihre Finanzzahlen. Allerdings würden wir argumentieren, nur kurzfristig. Denn was Sie wirklich tun, ist, Sie gehen eine Verbindlichkeit mit der Zukunft ein. Und wir haben in der Vergangenheit sehr viele von diesen Fällen gesehen. Denken Sie an Facebook, jetzt Meta Platforms und den Cambridge Associates Skandal. Denken Sie an Wells Fargo und die Ghost Accounts, Volkswagen und den Emissionsskandal oder natürlich auch Boeing und den 737 Max Jet. Alles Beispiele, wo das Management-Team kurzfristige Erfolge über die langfristige Gesundheit, wenn Sie so wollen, des Unternehmens gestellt haben. Und ich stelle Ihnen vielleicht mal eine Frage. Was glauben Sie, was die durchschnittliche Amtsdauer eines CEOs von einem S&P 500 Unternehmen ist? Irgendwelche Ideen? Ja, schon gar nicht so schlecht. Ein bisschen länger ist es schon. Es ist ungefähr um die 4 Jahre. Das durchschnittliche Gehalt, 20 Millionen US-Dollar. Das heißt, ein CEO wird alles versuchen, um noch ein Jahr länger im Unternehmen zu bleiben und noch einen weiteren Paycheck sich einzubuchen. Und daher kommt diese kurzfristige Denkweise, kurzfristig die Finanzzahlen einen Boost zu verleihen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich. Wenn Sie, Sie wissen, im Gesundheitsbereich, Sie haben die Forschungs- und Entwicklungsphase, Research-Phase 1, 2, 3, bevor dann der Regulator in den USA, die FDA, das Approval geben muss, damit das Medikament am Markt kommt. Dieser ganze Prozess dauert 10 Jahre. Jede dieser einzelnen Divisionen ist einzeln vergütet. Das heißt, der Bonuspool ist darauf bestimmt, es von Phase 1 auf Phase 2 zu pushen. Unabhängig davon, wie groß eigentlich der Erfolg letztendlich ist, um das Medikament an den Markt zu bringen. Das heißt, unserer Meinung nach müsste die Vergütungspolitik doch anders sein. Am Erfolg, ob das Medikament letztendlich an den Markt kommt. Deshalb bevorzugen wir beispielsweise Biotech-Unternehmen, wo der CEO der Gründer ist. Und sagt, einen Moment mal, ihr wollt es von Phase 1 in Phase 2 pushen. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es an den Markt kommt und wir nicht nur Forschungs- und Entwicklungskosten verbrennen? 2%, 3%? Und das ist genau diese Denkweise. Und ich hatte es Anfang angesprochen, das, was wir versuchen herauszufinden, wenn wir uns mit den CEOs der Unternehmen treffen, die in unserem Portfolio sind. Und ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Sprechen wir mal über diesen einen Punkt der Mitarbeiter. Sie haben es in dem Kuchendiagramm vorhin geschaut. Wir haben uns einfach gefragt, kann man das eigentlich messen, dieses ganze Thema um Human Capital, Corporate Culture in Bezug auf Alpha-Generierung? Und wir haben hier ein Basket kreiert, der 100 besten Arbeitgeber in den USA, basierend auf der Forbes-Studie. Es ist einfach die mit dem längsten Track Record. Sie sehen es hier teilweise tatsächlich über 25 Jahre in Daten, haben das gleich gewichtet, jährlich rebalanciert und haben das mit dem S&P 500 Index verglichen. Und Sie sehen selbst, und das ist ja nur ein Komponent, 150% Outperformance. Jetzt sind zwei Dinge, die wichtig sind hier zu beschreiben. Den ersten Punkt, den Sie vielleicht auch hier denken, ist nun, die besten Unternehmen, für die man arbeitet, sind in der Regel Tech-Unternehmen. Und Sie wissen, über die letzten 10 Jahre hatten wir halt diesen Tech-Run und die Growth-Story. Das heißt, im zweiten Schritt haben wir ein Tech-Only-Basket kreiert und das mit einem US-Technologie-Index verglichen. Und Sie haben das gleiche Ergebnis bekommen. Das heißt, diese Dinge, Human Capital, Sie haben einfach tatsächlich eine Alpha-Quelle. Und ich gebe gleich auch noch ein genaues Beispiel, wie wir das implementieren und was für Aktien wir uns hier anschauen. Den zweiten Punkt, den Sie sehen, und den finde ich auch interessant, Sie haben halt diese langfristige Outperformance, aber Sie sehen auch hier, teilweise haben Sie diese extrem starken Drops aktuell in der Situation, in der wir uns befinden, in der Corona-Pandemie und auch in der Finanzkrise. Denn es ist doch einfach so, wenn du diese großen systemrelevanten Krisen hast, in dem Energiekrise, Inflationskrise, Krieg in Europa und so weiter. Es werden einfach alle Chips vom Tisch genommen, wie im Casino, oder alle Rennen zum Ausgang, welche Analogie Sie auch immer bevorzugen. Das heißt, der Markt hat einfach nicht den Atem, sich um diese intangiblen Dinge wie Humankapital, wie Unternehmenskultur zu kümmern. Und das, würden wir sagen, ist kurzfristig, das erklärt diese kurzfristigen Drops. Langfristig spielt es sich aber aus. Sie sehen es hier nach der Corona-Pandemie. Ja, der Drop war extrem stark, weil so viel Unsicherheit geherrscht hat, aber die Recovery war ebenso stark. Das gleiche in der Finanzkrise und selbst hier im Sommer letzten Jahres, Sie erinnern sich, wo der Optimismus zurückgekommen ist, hat man es eben auch gesehen. Und das ist nur ein einziges Beispiel. Aber jetzt möchte ich die Aufmerksamkeit vielleicht darauf lenken, wie wir in unserer Strategie denn letztendlich Unternehmen auswählen. Und wir haben hier, was wir nennen, die Four Forces of Competitive Dynamics, das Geschäftsmodell, das Potenzial zur Eroberung von Marktanteilen. Wir wollen sehen, dass das Unternehmen in einem Markt operiert, der wächst, und ein explizites Assessment der Managements und natürlich auch von ESG-Faktoren. Wir werden natürlich gleich noch sprechen, was das genau heißt, denn ich bin persönlich kein großer Fan von diesem sehr abstrakten Begriff. Geschäftsmodell, vielleicht aktuell, was wir uns hier anschauen, es war über die letzten 2 Jahrzehnte, würde ich schon eigentlich sagen, das Credo, umso globaler, umso komplexer meine Lieferketten, umso besser. Das hat ja die Inflation über die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre reduziert. Das Outsourcing in der aktuellen Situation, würden wir argumentieren, das ist kein komparativer Vorteil mehr, das ist ein Nachteil. Das heißt, wir haben uns im Januar 2022 explizit diese Unternehmen rausgenommen und uns hingegen auf Unternehmen fokussiert mit einfachen Geschäftsmodellen, mit inländischen Lieferketten. Und wir geben gleich hier auch noch ein konkretes Beispiel, welches Unternehmen es sich hier handelt. Nehmen Sie Ford Motor Company, ein Unternehmen, was wir nicht investiert sind, aber im September letzten Jahres mussten sie eine Gewinnwarnung rausgeben. Warum? Nicht, weil der Konsument kein Automobil mehr erwerben wollte, sondern weil Ford 40.000 unfertige PKWs in ihren Lagerhallen hatten, die sie nicht ausliefern konnten, weil ein paar Komponenten gefehlt hat, zum Beispiel Halbleiter produziert in Taiwan. Endwachstum, auch sehr interessantes Thema aktuell. Und das ist ja sehr gerne eine Frage dort.
Wie groß? Tesla macht vieles selber, viel stärker vertikal organisiert. Wie groß ist der Anteil bei der Tesla-Bewertung versus Ford? Was ist das wert? Kann man das quantifizieren?
Es ist schwierig zu quantifizieren, aber bei Tesla ist das große Problem, was wir sehen, das Governance-Risiko insbesondere. Elon Musk ist der CEO von 3 großen Unternehmen mittlerweile. Die Frage ist, wie stark kann er da überhaupt noch sich fokussieren auf dieses Unternehmen? Aber es ist eine berechtigte Frage, wie man das in die Bewertung inkorporiert. Und das finden Sie in keiner Datenbank. Das heißt, Sie müssen selber rausgehen, Sie sprechen mit Kunden, mit Lieferanten. Wir sprechen sehr viel mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist für uns eine sehr interessante Information. Wir gehen auch on the ground in die Fabriken rein, sprechen dort mit den Angestellten. Einige haben auch vorher in anderen Unternehmen gearbeitet. Und das gibt uns sozusagen das holistische Paket. Und das inkorporieren wir dann natürlich in unsere Bewertung. Also wir versuchen dies natürlich schon zu quantifizieren. Und letztendlich ergibt sich dafür für uns natürlich eine andere Bewertung, als die vom Markt sozusagen eingeschätzt wird. Und das ist letztendlich unsere Alpha-Quelle. Wir haben über 300 Unternehmensmeetings pro Jahr. Und insbesondere mit den Senior-Management-Teams sind uns für uns ganz wichtige Informationsquellen. Im Übrigen auch, wir hatten ja gerade über Humankapital gesprochen, mit dem Head of HR. Für uns ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn mir ein CEO sagt, mein größtes Gut sind meine Mitarbeiter, dann stelle ich eine Frage, wer ist Ihr Head of HR? Und sie bekommen keine Antwort. Das sagt Ihnen schon relativ viel aus, wie viel sich ein Unternehmen eigentlich um die Mitarbeiter kümmert. Nächste Frage, können wir mit dem Head of HR sprechen? In der Regel sind wir die ersten Portfolio-Manager, die dies tun. Dann kommt mal die Frage, warum wollt ihr mit mir sprechen? Weil es wichtig ist, um das Incentivations- und Vergütungsmodell zu verstehen. Genauso ist es auch mit den Lieferketten. Beispielsweise, wenn wir mit dem Head of Supply Chain sprechen von verschiedenen Industrieunternehmen, dann kriegen Sie schon ein gutes Bild, wo die Wettbewerbsvorteile sind und unsere Aufgabe als Portfolio-Manager ist natürlich dann zu quantifizieren, wie Sie gesagt haben, und unsere Bewertungsmodelle mit einzubauen.
Ich nehme Sie genau bei dem Beispiel halt beim Ford. Sie haben gesagt, Ford, nur deshalb bin ich auf Tesla gekommen.
Ja.
Wenn Sie Ford haben, haben Sie eine Blaupause für den Rest der Industrie. Da haben Sie Tesla, viel höhere Integration. Was ist das wert, wenn Sie das ins Geschäftsmodell ganz oben da einstufen? Und wenn Sie das untereinander vergleichen, was ist der Wert abzüglich Governance?
Also wir haben Tesla nicht im Portfolio. Aber ich kann nicht kommentieren über spezielle Bewertungen und so weiter, wie viel das jetzt endlich wert ist.
Behandelt man wie? Das müsste doch dann berechenbar sein. Das müsste doch nachvollziehbar sein. Also aus meiner Sicht, das Modell einfach so angewandt, wenn man das so anwenden würde.
Ja, wie gesagt, wir quantifizieren das in unseren Bewertungsmodellen, aber ich kann Ihnen, da müssen Sie Verständnis haben, keinen genauen Wert geben, wie viel das beispielsweise für uns dieser Wettbewerbsvorteil sozusagen wert ist in der Zukunft. Es geht auch immer vor allem um den zukünftigen Wettbewerbsvorteil. Und das führt natürlich auch letztendlich in die Eroberung von Marktanteilen. Ich gebe gleich ein Beispiel, AutoZone. Das ist ein Unternehmen, was Autoteile verkauft. Ist also ein Weg, wie wir dieses Thema spielen, aber keinen traditionellen Automobilhersteller und auch kein Tesla in unserem Portfolio. Und warum? Deshalb kommen wir auf diesen Punkt gleich nochmal zu sprechen. Gebt Ihnen vielleicht auch noch ein besseres Gefühl dafür. Der zweite Punkt ist Wachstum des Endmarktes. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, die Sie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr haben, wo Sie zweistellige Inflationsraten haben, Lebensmittelinflation von 20%, dann macht dies etwas mit dem Konsumverhalten von Haushalten. Und insbesondere, wenn Sie an die Einkommensdistribution denken, ja, die Top 10%, das heißt die LVMH und die Kerings dieser Welt, die sind absolut fein. Es ist ganz interessant, wenn Sie mit diesen Unternehmen sprechen, umso mehr Sie die Preise erhöhen, umso mehr verkaufen Sie, weil es das Gut einfach begehrlicher macht. Aber wo wir sehr besorgt drüber sind, sind alle Haushalte unterhalb des Medians der Einkommensdistribution, weil Lebensmittel, Energie und Wohnraum in der Regel einen sehr großen Teil des verfügbaren Einkommens konsumieren und Sie dort die größte Inflation haben. Das heißt, denken Sie an einen traditionellen Kleidungshersteller, gerade im unteren Segment, ist Unternehmen, die wir beispielsweise im Januar 2020 rausgeschmissen haben. Warum? Die Kleiderschränke zu Hause sind voll. Das ist ein Gut, was eigentlich keiner mehr braucht und was man sehr, sehr einfach kompensieren kann. Und anstelle haben wir uns auf Basiskonsumgüterunternehmen fokussiert und wir geben auch hier gleich ein konkretes Beispiel, auf was wir uns fokussieren. Aber bleiben wir kurz im Einzelhandel. Wir haben hier einfach mal die großen US-Department-Stores aufgeführt. Sie sehen Walmart, Target, Macy's, Sie kennen sie alle, waren wahrscheinlich auch schon in einigen von denen drin und haben hier einfach mal kein US-Unternehmen, schwedisches Unternehmen, aber einfach mal als Proxy für Kleidungshersteller. Das ist tatsächlich eine Aktie, mit der Sie in US-Dollar tatsächlich 50% verloren haben. Target auf der anderen Seite hier in hellblau dargestellt, ist ja gut gelaufen, aber auch Target musste eine Gewinnwarnung abgeben im Sommer letzten Jahres. Warum? Weil die Konsumenten ihr Konsumverhalten verändert haben. Was kauft man im Sommer normal? Gartenmöbel, Barbecue-Grills und alle diese anderen tollen Sachen. Aber stattdessen die sind alle im Schrank liegen geblieben oder im Regal und stattdessen hat sich der Konsument auf Grundnahrungsmittel notwendige Produkte fokussiert und daher hier die Profit Warning. Auf welche Einzelhändler fokussieren wir uns? Und das Unternehmen hatte ich gerade schon angesprochen. Wir versuchen, nochmal hochkonzentrierter Ansatz mit 26 Titeln, Unternehmen zu finden, die was anders machen, die was Besonderes machen. Und wir sind auf ein Unternehmen hier gestoßen, AutoZone, Unternehmen, wo wir den CEO Mr. Rhodes seit über 20 Jahren kennen. Und das Unternehmen möchte ich Ihnen gerne einmal vorstellen und sozusagen ein besseres Gefühl zu geben, wie wir denken, wie wir letztendlich Investmententscheidungen vollziehen. Was ist AutoZone? Ist der größte Facheinzelhändler für Autoersatzteile. Und wenn wir jetzt auf das Geschäftsmodell kommen, wir hatten es ja gerade mit Ford schon mal angerissen, hatten auch schon Fragen zu, warum haben wir dieses Unternehmen ausgewählt? Zum einen ist es aufgrund der überragenden Lieferketten. AutoZone, über 2600 Stores in den USA, 34 Megahubs. Innerhalb von in der Regel 24 Stunden ist jedes Teil in jedem der Geschäfte verfügbar. Insgesamt über 100.000 einzigartige Unique Articles. Das heißt, wenn dort mal 4 oder 5 Produkte fehlen, ist mein Geschäftsmodell Geschäftsmodell wie bei einem traditionellen Autohändler nicht in Frage gestellt, sondern das Geschäftsmodell läuft weiter oder man weicht aber eben zu einem Derivateprodukt aus. Marktanteil konnte AutoZone ebenfalls ausbauen, hat Eigenmarken erfolgreich gelauncht, was einfach die Stärke des Brands, was sie sich aufgebaut haben und das auch das Vertrauen der Kunden zeigt, sind mittlerweile, glaube ich, über die Hälfte der Umsätze. Und auch das Marktwachstum ist deutlich gegeben, insbesondere in der aktuellen Situation. Schauen Sie, MSCI klassifiziert AutoZone als ein Consumer Discretionary Unternehmen. Wir widersprechen dem. Es ist unserer Meinung nach ein Basiskonsumgüterunternehmen. Schauen Sie sich mal die Umsatzverteilung an. 49% Instandhaltung, 35% Ersatzteile, nur 16% Zubehör. Wenn mein Auto kaputt geht, vor allem in den USA, wo Sie sehr große Distanzen haben, um zur Schule zu kommen, um zur Arbeit zu fahren, um in den Lebensmittelhandel zu kommen, sind Sie auf Ihr Auto angewiesen. Und es muss auch schnell repariert werden. Und das ist auch der große Vorteil vom AutoZone gegenüber dem Onlinehandel, der im Übrigen keine Marktanteile hier abgenommen hat. Warum? Weil wenn Ihre Bremse kaputt ist, können Sie nicht irgendeine Bremse kaufen. Sie müssen auch schon sicher gehen, dass es die richtige ist. Das heißt, Sie haben die Beratung im Geschäft, die tatsächlich was wert ist. Und wenn Sie was online bestellen, bei Kfz-Teilen dauert das in der Regel ein paar Tage. Bei AutoZone haben Sie es sofort, beziehungsweise durch die Mega-Hubs innerhalb von 24 Stunden. Und der letzte Punkt ist das explizite Assessment von Management und ESG. Und das ist jetzt auch nochmal ein Beispiel zu geben von Humankapital. Schauen Sie, wir wollen immer eine Partnerschaft mit Unternehmen eingehen und CEOs, denen wir vertrauen können und die vor allem langfristig wie ein Eigentümer denken. Mr. Rhodes ist im Unternehmen seit über 16 Jahren, er will eine Legacy aufbauen und denkt wie ein Eigentümer. Und das übersetzt sich auch in das Handeln. Als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist im März 2020, hat die Hotel- und Gastronomieindustrie innerhalb von 4 Wochen 8 Millionen Menschen entlassen. Das ist 50% der gesamten Belegschaft. Das geht sehr schnell in den USA. Und jetzt sagen diese ganzen Unternehmen, wisst ihr was, ihr könnt alle wiederkommen, die Nachfrage ist wieder da zum gleichen Gehalt. Wirklich? Wer macht denn sowas? Da müssen wir uns nicht wundern, wo die Mitarbeiter und Staff-Shortages herkommen. Mr. Rhodes ist einen anderen Weg gegangen. Er hat sich vor seine Mitarbeiter gestellt im März 2020 und hat gesagt, ich entlasse keinen meiner Mitarbeiter. Stattdessen hat er Millionen investiert, um ihnen Zeit zu geben, sich um Familienangehörige zu kümmern, wenn diese erkrankt waren. Das hat natürlich am Anfang Geld gekostet. Es ist ein Einzelhändler. Die Umsätze brechen ein und meine Kosten bleiben mehr oder weniger gleich. Das heißt, die Quartalszahlen in diesem Jahr, in diesem Quartal, waren deutlich schlechter im Vergleich zu Mitbewerbern. Und die Aktie wurde abgestraft vom Markt. Was er aber wirklich getan hat, ist einen langfristigen Vermögensgegenstand aufgebaut. Und jetzt, 2 Jahre später, wo jeder verzweifelt versucht, kompetente Mitarbeiter zu bekommen, befindet sich AutoZone nicht in dieser Situation. Und das erklärt auch die Share-Price-Performance, die ich Ihnen vorhin mitgeteilt habe. Allerdings ist es auch so, wenn Sie zufriedene Mitarbeiter haben, die loyal sind, führt das in der Regel zu zufriedenen Kunden. Zufriedene Kunden sind loyale Kunden. Loyale Kunden empfehlen Sie unter Freunden und Familie. Und das führt zu höheren Umsätzen und zu stärkerer Share-Price-Performance. Das ist die kausale Wertschöpfungskette, die wir uns anschauen und wie wir Unternehmen auswählen. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Wenn Sie sich mal quasi von dem Discretionary- und Staple-Bereich anschauen und sich hier Nahrungsmittelunternehmen anschauen, Sie kennen sie alle, Pepsi, Coca-Cola, Colgate, Unilever und Nestle. Und im Prinzip machen alle mehr oder weniger das Gleiche. Sie verkaufen Nahrungsmittel und Getränke. Ich weiß, Colgate, die machen noch ein bisschen was anderes, Hygieneartikel und so weiter. Aber letztendlich ist das Geschäftsmodell doch auf den ersten Blick sehr gleich. Das heißt, man würde ja erwarten, dass die Rendite auch ungefähr gleich ist, gerade bei diesen nicht volatilen Staple-Namen. Aber Sie sehen hier eine deutliche Diskrepanz. Und was wir eben versuchen, ist, die Unilevers und die Colgates dieser Welt zu vermeiden und uns stattdessen auch hier auf Unternehmen zu fokussieren, die was anders machen. Und PepsiCo ist eines der Unternehmen, was wir im Portfolio haben. Warum ist es so? Im Geschäftsmodell ist zunächst einmal, es hat über 500 Produkte, die überall auf der Welt verkauft werden. Es sind nicht nur natürlich die Getränke, sondern beziehungsweise das Getränkeportfolio ist sehr groß. Sie kennen Gatorade, Mountain Dew, Tropicana, Orangensaft und so weiter. Aber es ist vor allem ein Snacks-Business. Ja, und es ist wahrgenommen als ein Getränke-Business, aber der Großteil der Umsätze kommt aus dem Snacks-Bereich. Sie kennen Lay's oder Walker Crisps und so weiter. Und das gibt Pepsi eine unglaubliche Preisdurchsetzungsmacht. Das Unternehmen war in der Lage, im letzten Jahr die Preise um 20% zu erhöhen, Preise zu erhöhen ist ja einfach, aber die Frage ist, macht der Konsument das mit oder weicht er aus auf Eigenmarken in Supermärkten, die deutlich günstiger sind? Und Pepsi hat die Preise um 20% erhöht, gleichzeitig die Umsätze um 1% gesteigert. Und das zeigt einfach die Preisdurchsetzungsmacht und die Markenstärke, die PepsiCo hat. Sie haben auch unglaubliche Synergieeffekte im Supermarkt. 54% der Konsumenten, die einen Softdrink kaufen, kaufen auch einen gesalzten Snack. Das heißt, das Portfolio ist strategisch so aufgebaut. Sehen Sie hier, Pepsi geht sehr gut mit Lay's Chris, Mountain Dew mit Doritos oder für den gesundheitsbewussteren Konsumenten. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Schweiz auch haben, Quaker Oats, aber das ist Porridge, geht gut mit Tropicana Orangensaft. Und in diesem Bereich, also im Snacks-Bereich, hat sich Pepsi halt eben eine Nummer-1-Position aufgebaut. Und das ist strategisch im Supermarkt auch so verteilt. Sie stehen vor der Pepsi, laufen 10 Meter weiter, enden bei den Lay's Chips und das Gleiche so auch mit dem Orangensaft und dem Porridge. Wenn ich mir das so angucke, sehe ich hier Breakfast, Lunch, Dinner, alles dabei im PepsiCo Food Portfolio. Und wo kommt der Wachstum, wo kommt das Wachstum her? Insbesondere auf gerade gesunden Snack. PepsiCo hat sehr prominent öffentlich auch verdeutlicht die Reduzierung von Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren beispielsweise. Und eigentlich ein anderes Unternehmen, was wir im Portfolio haben, ist Kerry. Kennen Sie vielleicht das irische Unternehmen, was eigentlich so als langweiliges Diary-Unternehmen wahrgenommen wird. Es ist in Wirklichkeit ein Technologieunternehmen, Food Technology Company. Was sie machen, sind eigentlich Wissenschaftler, Scientists, die beispielsweise, und so hat PepsiCo beispielsweise mit denen zusammengearbeitet, sind dorthin gegangen, haben gesagt, ihr müsst das Salzgehalt von Lay's Chips um 40% reduzieren, aber ohne künstliche oder artificial flavors zu benutzen und ohne den Geschmack zu beeinflussen. Eine riesige Challenge, aber Kerry hat es geschafft, nur mit natürlichen Zutaten wie beispielsweise Essig oder so weiter. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie unsere Portfolio-Companies zusammenarbeiten und der Gesundheitsmarkt mit Sicherheit ein sehr großer Wachstumsmarkt. Und in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich auch ein großes Thema. Wir wissen, dass nachhaltige Landwirtschaft ein großes Thema ist. Das ist mittlerweile 100% des PepsiCos Portfolio, hat auch sehr prominente Net-Zero-Ziele ausgegeben, bis 2040 eben dies zu erreichen. Das ist erstmal grundsätzlich, wie wir Aktien auswählen. Nur in einem hochkonzentrierten Portfolio von 26 Titeln, die können Sie nicht einfach zusammenwürfeln. Das wäre kein Portfolio, sondern das wäre ein Korb von risikobehafteten Einzeltiteln, wenn Sie so wollen. Das heißt, der Portfolio-Konstruktionsprozess ist ein ganz, ganz integraler Bestandteil von unserem Ansatz. Wie machen wir das? Der Startpunkt ist immer ein gleichgewichtetes Portfolio aus allen unseren 26 Titeln und dann kommen unsere Risikoingenieure ans Werk. Es ist auch bei Asset Management Organisationen nicht ungewöhnlich, Risikomanagement Departments zu haben. Bei uns ist es allerdings so, dass die drei, Doug, Romain und Joe, ausschließlich für unser Team verantwortlich sind. Und da haben Sie zwei Hebel. Der erste Hebel ist natürlich, die Werte von diesem gleichgewichteten Portfolio anzupassen. Der zweite Punkt ist aber, dass Sie beispielsweise noch Diversifizierungsunternehmen in das Portfolio reinpacken. Und ich gebe Ihnen ein paar konkrete Beispiele. Sie sehen beispielsweise hier den Öl-, Gas- und Verbrauchsgüter-Brennstoffe-Risikofaktor. Wir sehen, dass der auf das höchste Level tatsächlich angestiegen ist mittlerweile, das wir jemals gemessen haben. Und das haben unsere Risikoingenieure zu uns beispielsweise sozusagen vorgetragen. Und es gibt kein Unternehmen, was wie ein Öl- und Gasunternehmen gehandelt wird. Das heißt, mit den Werten an sich können Sie hier keine Anpassung vornehmen. Das heißt, wir müssen hier Diversifizierungsunternehmen mit reinnehmen und haben beispielsweise EOG Resources, nordamerikanisches Öl- und Gasunternehmen, mit in unser Portfolio aufgenommen. Warum das Unternehmen? EOG Resources ist ausschließlich im Upstream-Bereich tätig, das heißt, sind ausschließlich im Drilling tätig, haben kein Midstream, Downstream, das heißt Pipeline oder Refining oder Tankstellengeschäft wie Exxon, Shell oder BP. Denn umso mehr Downstream sie gehen, umso geringer werden die Margen. Es ist also ein extrem hochmargiges Business, extrem innovatives Unternehmen und sie haben tatsächlich auch das Ziel ausgegeben, der Produzent von dem Lowest Carbon Barrel of Oil der Welt zu werden. Also unglaublich tolles Unternehmen und natürlich auch sehr toller Diversifizierungsfaktor, um eben diesen Öl- und Gasrisikofaktor in unserem Portfolio hinunterzubringen. Value-Faktor auch natürlich ganz prominent aktuell. Wir haben Morgan Stanley in unser Portfolio mit aufgenommen, ein Titel mit Value-Charakteristika. Letztendlich ist es so, dass also 80% unserer Rendite vom aktienspezifischen Risiko getrieben wird. Wir wollen keine Faktorwetten eingehen. Faktoren sind für uns Quelle von Risiko, nicht von Opportunität. Das heißt, diese ganzen Debatten, wir hatten es ganz am Anfang diskutiert, wo sind die Zinsen, wo bewegen die sich hin oder auch andere Faktoren bezüglich Growth und Value, was wird outperformen, wo wird der Ölpreis am Ende des Jahres sein. Schauen Sie, wir können jetzt alle eine Debatte haben, wo der Ölpreis am Ende des Jahres sein wird. Und jeder hat wahrscheinlich irgendwo gute Argumente. Aber ich glaube, keiner wird es langfristig immer korrekt voraussagen. Da ist es für uns Quelle von Risiko, versuchen wir so weit wie möglich diese Risikofaktoren zu reduzieren und uns stattdessen auf das zu fokussieren, was wir können. Das ist das Assessment der Competitive Dynamics, die wir diskutiert haben, der Unternehmen. Und zum Abschluss, bevor ich die Fragerunde eröffne, einfach das Resultat von unserem Portfolio. Sie sehen es hier, Sie bekommen ein hochqualitatives Portfolio, wenn Sie nur die Net Profit Margin ganz oben anschauen, 19,1 gegenüber 9,1, also 10% höher als die Benchmark Leverage Ratio, gerade im hohen Zinsumfeld, keine unbedeutende Kennzahl, 30% geringer, Return on Equity ein Drittel höher und Dividend Growth 15,5 gegenüber 7,7, also quasi doppelt so hoch wie vom Index. Und für diejenigen, die Forward Price to Earnings interessiert, sie zahlen für diese Qualität nur 2x mehr. Also quasi verschwinden gering mehr. Das ist unser Portfolio. Das sind unsere Top 10 Holdings. Aber ich möchte vielleicht an der Stelle einfach mal stoppen. Ich weiß, ich habe sehr viel geredet und schauen, ob Fragen im Raum sind. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon dort hinten auch. Gibt es Fragen zu irgendeinem von den Aspekten?
Hallo? Ja. Kilian, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, welche Titel ihr vor kurzem verkauft habt.
Verkauft,
oder nicht mehr mögt und was der Hintergrund davon ist. Vielleicht auch noch ein oder zwei, die ihr zugenommen habt und was der Hintergrund davon war.
Ja, absolut. Also es geht halt, wie gesagt, bei den Titeln auch immer um letztendlich, das ist immer unser Ausgangspunkt, die Four Forces of Competitive Dynamics. Und sobald du irgendwo ein X hast, geht das Unternehmen halt raus und wir schauen eine bessere Idee an. Also was haben wir konkret verkauft? Wir haben verkauft TK Maxx, Kleidungshersteller, wir hatten es gerade angesprochen, ist ein diskretionäres Gut, was eigentlich keiner braucht. Wir haben Online-Handelsplattformen verkauft, insbesondere mit Bezug auf Emerging Markets, weil in Emerging Markets ist eben ein großer Bestandteil des Einkommens für Lebensmittel und Energie aufgebraucht. Das heißt, hier haben wir durchaus Druck auf die Marge gesehen. Das sind Titel, die wir verkauft haben. Was haben wir mit reingenommen oder aufgestockt? Wir hatten gerade Pepsi und Otoson für die bekannten Gründe diskutiert. Aber auch im Halbleiterbereich haben wir sehr viel Opportunität gesehen. Wir hatten ein Unternehmen mit aufgenommen, was LaserTech beispielsweise heißt, ein japanisches Unternehmen, was im Bereich vom Semiconductor, also Halbleiter-Equipment zuständig ist. Das ist eben ein Weg, das Thema zu spielen, außer der typischen Trades wie Taiwan Semi oder ASML. Ist ein hochspezialisiertes Unternehmen, nur 1000 Mitarbeiter, sehr kapitalleit, ausschließlich im Bereich R&D tätig und somit sehr, sehr hohe Barrieren, um einzutreten. Und das war ein Unternehmen oder auch ein Thema, wenn Sie so wollen, auf das wir uns fokussiert haben. Semiconductor haben eine unglaubliche geostrategische Relevanz. 80% Marktanteil hat, glaube ich, Taiwan Semi im Bereich der unter 7 Nanometer produzierten Chips. Das sind ja genau die Chips, die sie für Hochleistungscomputer brauchen. Und aufgrund der geostrategischen Relevanz werden wir sehr viel Investment sehen in den USA, aber auch außerhalb der USA, beispielsweise in Deutschland. Und das war eben ein Unternehmen, das wir letztendlich mit aufgenommen haben vor kurzem. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Und natürlich, wenn sonst Fragen noch sind, schreiben Sie uns gerne. Vielen lieben Dank für Ihr Interesse.
Zum Schluss noch der obligatorische Risikohinweis. Der Inhalt dieser Folge dient der allgemeinen Information und ist keine Empfehlung zum Kauf oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Alle Angaben sind ohne Gewähr und es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.